Hast du so einen Lieblingsscheitermoment, wo du im ersten Moment gedacht hast, boah, dass das jetzt passiert ist, ist aber richtig scheiße?
Als mir das erste Mal ein Team fast komplett zusammengebrochen ist und ich wirklich das Ganze am Laufen halten musste und ich dadurch aber auch mit dem Team, das übrig geblieben ist, in einer Art und Weise zusammengeschweißt wurde, die sonst nicht möglich gewesen wäre.
Unternehmer Jam Session. Herzlich willkommen bei Deutschland, deine Unternehmer. Nein, bei Unternehmer Jam Session. Zu Gast ist Nicolas Emmerich. Wir klären gleich, wie wir dich vorstellen, also mit welcher Bezeichnung. Wir wurden gerade noch begleitet von einem Kameramann, weil du, also herzlichen Glückwunsch dazu, porträtiert wirst für das Fernsehformat Deutschland, deine Unternehmer. ProSieben oder was?
Das läuft auf Amazon Prime.
Amazon Prime. Zweite Staffel. Und du darfst neben Frank Thelen, habe ich erfahren.
Das ist der aktuelle Stand, genau.
Das ist der aktuelle Stand. Cool auf jeden Fall. Genau, und cool, dass wir uns jetzt auch hier getroffen haben, hatten wir so oder so vereinbart, weil du mich ja auch freundlicherweise gefragt hast, ob ich ein Grußwort für dein aktuelles Buch schreibe, ein Franchise-Buch. Sprechen wir auch gleich drüber, dann erwähnen wir auch den Namen. Was ich aber total spannend finde, und deswegen habe ich auch den Podcast gestartet, ich möchte hier gerne Unternehmer, Unternehmerinnen-Geschichten nachzeichnen. Und zwar vollständig. Und nicht immer nur die Höhen zeigen, sondern vielleicht auch die Tiefen, wenn es dann gab. Und dass andere sich inspirieren können, Impulse rausziehen können. Und von daher würde mich mal interessieren, wir kennen uns ja über Immergrün. Wir waren beide Franchise-Nehmer bei Immergrün, auch parallel. Da habe ich dich dann auch kennengelernt. Was war denn deine Grundmotivation, in die Systemgastronomie zu gehen und dann beim Franchise-System Immergrün zu starten?
Ja, das sind auf jeden Fall zwei verschiedene Gründe, würde ich sagen. Die Intention für Franchise und für die Systemgastronomie war auf jeden Fall der unbedingte Wille, selbstständig zu sein, bei gleichzeitigem Mangel einer eigenen Idee.
Okay.
Und deswegen hat mich das ins Franchise geführt. Ich wollte eigentlich, managen. Ich wollte das machen können, was ich möchte. Aber ich wollte eigentlich gar nichts Neuartiges entwickeln. Ich hatte jetzt keine eigene Idee, die Welt verändert, sondern habe gedacht, ich hätte gerne einen eigenen Laden, aber das Produkt muss ich nicht unbedingt entwickeln. Ich freue mich, wenn es ein Produkt gibt, was existiert und was funktioniert. Mhm. Und bei Immergrün bin ich dann hängen geblieben tatsächlich. Ich habe Produkte ausprobiert und irgendwie war das eins von den Konzepten, was mir zugesagt hat, was mir gefallen hat und wo dann auch recht schnell der persönliche Draht tatsächlich zum System gut war.
Ja. In was für einer Phase warst du, als du die Entscheidung getroffen hast? Also hast du da studiert oder und wo kommt der Wille her, selbstständig zu sein? Kommt das irgendwie aus dem Elternhaus oder weißt du das noch oder wusstest du überhaupt mal, wo das herkam?
Also ich war mitten im Studium, wo ich die Suche begonnen habe und wo ich auch dann die Entscheidung getroffen habe. Das System war ja so freundlich, mich dann recht früh aufzunehmen und mir schon einen Vorvertrag zu geben. Da war ich ja noch im Studium, da hatte ich ja den Abschluss noch gar nicht.
Ja. Was hast du studiert?
Bachelor of Laws, also im Grunde Jura, aber eben nicht mit Zielsetzung des Staatsexamens. Mhm. Und der Wille zur Selbstständigkeit war einfach schon zu Schulzeiten da, weil ich da gesehen habe, welches System ich nicht gut finde, nämlich das System Schule, hat mir keinen Spaß gemacht, das zu tun, was andere mir vorgeben. Und die Lehrer haben sowieso immer gefragt, mit deiner Einstellung, wer soll dir denn da einen Ausbildungsplatz geben? Und dann war meine Antwort immer, ich möchte Ausbildungsplätze schaffen. Ja. Und das hat mir einfach mehr zugesagt. Und eigentlich wusste ich, dass ich nicht abhängig beschäftigt sein möchte, wollte selbstständig werden. Und im Studium ging dann die Suche los. Was kann es werden? Und ich habe mich dann relativ schnell auf Franchise eingeschossen, weil ich das sehr sympathisch fand, bei einer bestehenden Marke im Grunde direkt dabei zu sein und nicht das Produktentwicklungsrisiko zu haben oder mich überhaupt mit Produkten beschäftigen zu müssen, sondern am liebsten wollte ich einfach von Tag 1 an tatsächlich produktiv sein.
Jetzt hast du ja in deinem letzten Buch, wo ich, wie gesagt, das Grußwort schreiben durfte, heißt, so finden Sie Ihr perfektes Franchise-System. Hast du ja quasi nachgezeichnet,
wenn man sich für Franchise interessiert, wie man zu seinem perfekten Franchise-System kommen kann. Wenn du jetzt mal zurückdenkst, paar Jahre zurück, wie hast du für dich das Franchise-System gefunden? Also bist du da so strukturiert vorgegangen, wie du es dann aufgeschrieben hast? Hattest du damals Leitfäden oder wie hast du Ausschau gehalten nach Franchise-System und die Auswahl getroffen?
Ich bin natürlich nur halb so strukturiert vorgegangen, wie es in dem Buch steht, denn das Buch ist ja zum Schluss das, was daraus entstanden ist an Erkenntnis. Eine gewisse Struktur war natürlich trotzdem da. Also ich habe Tabellen geführt und habe versucht zu vergleichen. Damals gab es nicht so viele Möglichkeiten. Da gab es überwiegend nur als Informationsquelle das Franchise-Portal. Das habe ich rauf und runter studiert. Da gab es so schöne Steckbriefe. Manche haben da mehr ausgefüllt, manche weniger. Und dann habe ich halt versucht, irgendwie das zu greifen. Was ist das für ein System? Ist das groß genug? Habe ich da überhaupt irgendeinen Anknüpfungspunkt? Kann ich mir das angucken? Und dann fallen natürlich auch schon viele raus, die vielleicht nicht antworten oder die in der eigenen Region nicht vertreten sind oder auch Konzepte, mit denen man sich gar nicht identifizieren kann, wo einem von Anfang an der Bezug fehlt, das zu verstehen, was die machen. Und deswegen bin ich dann bei Immergrün hängen geblieben, weil das irgendwie auch die Produkte waren, die ich selbst als Kunde nachgefragt habe. Und vor allem stand da eben gute Kontakte zu Einkaufscentern. Das war das, was sie dort stark hervorgehoben haben. Und tatsächlich hatte ich damals auch, kann man heutzutage vielleicht gar nicht mehr verstehen, inzwischen sind die ja schon fast out. Aber damals waren Einkaufszentren tatsächlich noch cool und ich hatte da eine gewisse Affinität zu und war auch tatsächlich selber gerne da.
Ich musste nur gerade lachen, weil das habe ich auch schon oft bei mir im Podcast erzählt, dass genau auch der Punkt war, warum ich mich für Immergrün entschieden habe. Weil wir wollten damals eigentlich mit zwei anderen zusammen ein eigenes gastronomisches Konzept umsetzen und wir sind immer an dem Thema Standort gescheitert. Und vom Produktsortiment her war es relativ ähnlich zu Immergrün, ohne dass ich zu dem Zeitpunkt Immergrün kannte. Und dann Jahre später, also 2 Jahre später, habe ich dann Immergrün entdeckt und bin dann genau hängen geblieben bei, wir haben gute Kontakte zu Centern und wir liefern den Standort. Und das hatte genau ein Pain von mir gelöst. Über welche Zeit reden wir bei dir? War das 2010 rum dann, als du dich für Immergrün entschieden hast? Oder wann bist du gestartet mit deiner ersten Immergrün-Filiale?
Gestartet bin ich erst 2011. Entschieden habe ich mich 2009.
Dann warst du sozusagen die erste Riege, ne? Der Franchise-Nehmer.
Ja, das war also zum Zeitpunkt der Gespräche, ja. Als ich dann gestartet bin, ich musste ja mein Studium noch beenden.
Musstest oder wolltest?
Wollte ich natürlich auch. Ich habe es nie gefragt. Ich weiß es gar nicht im Nachhinein, wenn ich gesagt hätte, ich möchte mein Studium nicht beenden. Ich möchte jetzt sofort starten. Ich weiß gar nicht, wie jetzt das System darauf reagiert hätte, ob das vielleicht auch möglich gewesen wäre. Ich war auf jeden Fall in dem Denkmuster, dass ich jetzt zumindest das Studium beende. Aber als ich quasi schon aufgenommen wurde, als ich den Vertrag geschlossen habe, war ich definitiv noch in der ersten Riege. Natürlich haben dann noch eine Handvoll Leute nach mir eröffnet, weil ich mir dann doch noch ein bisschen Zeit gelassen habe.
Ja, wir haben auch 2011 dann eröffnet. Jetzt kann man ja schon mal sagen, dann hat ja Schule offensichtlich doch was Gutes für sich, nämlich man erkennt, in so einem System möchte ich nicht leben und leitet einen in die Selbstständigkeit, was ja eigentlich erstmal ganz cool ist. Aber wie erklärst du dir denn, dass es unbedingt die Systemgastronomie sein sollte? Oder hast du dir auch andere Franchise-Systeme angeguckt oder speziell auf die Systemgastronomie bezogen gesucht?
Ich habe mir alle Franchise-Systeme angeguckt. Aber tatsächlich, vielleicht war es jugendlicher Leichtsinn, da war einfach ein gewisses Interesse. Es ist halt ein Produkt, was jeder versteht. Es ist ein Produkt, was jeder gerne nutzt. Oder vielleicht auch nicht jeder, aber ich habe es zumindest sehr gerne genutzt. Weil ich auch nicht so der Freund bin, allzu viel zu Hause zu kochen. Ich fand das immer gut, dass es in den Centern viele systemgastronomische Angebote gab, die einem durchaus teilweise auch gesundes Essen zu vernünftigen Preisen angeboten haben. Und ich hatte tatsächlich auch einen immergrünen Standort bei mir in der Nähe. Die Preise, das will man heutzutage gar nicht mehr glauben. Damals gab es noch ein Menü für 4,95 €.
Das ist crazy, ne?
Das war ein Panini und ein frisch gepresster Saft. Das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Aber tatsächlich war das immer, damals gab es noch das Bali Chicken. Das war aus meiner Sicht ein sehr, sehr gutes Produkt. Und dieses Menü war auch in dem Center unschlagbar. Also mich hat es automatisch auch als Kunde zu Immergrün geführt und der dortige Franchise-Nehmer hat das auch sehr sympathisch und zuverlässig diesen Standort betrieben. Deswegen hatte ich, also es war Schönhauser Allee-Arkaden und deswegen hatte ich auch immer einen sehr positiven Eindruck vom Gesamtsystem, ohne dass ich jetzt zu dem Zeitpunkt schon bundesweit herumgefahren wäre.
Hast du dir dann nur in Anführungsstrichen den Standort Schönhauser Allee-Arkaden angeschaut und hast gesagt, yo, finde ich cool und ich mache jetzt meinen eigenen Standort?
Mehr oder weniger. Dort fand dann auch das erste Treffen statt mit dem immergrünen Geschäftsführer, den man hier sicherlich auch namentlich nennen kann, den Marc, den kennen wir ja auch beide.
Ja, entsprechend war auch gut. Schon öfters hier zu Gast im
das,
Podcast.
Das glaube ich und vor allem ja auch der Vorwortgeber für das erste Franchise-Buch. Genau. Insofern, ja, das hat auch, würde ich sagen, gematcht. Das war ein angenehmes Gespräch. Alles, was er zum weiteren Werdegang des Systems erzählt hat, hat bei mir Anklang gefunden. Und deswegen habe ich relativ schnell auch entschieden, also das könnte was werden.
Ja, was hattest du damals so für ein Ziel im Kopf? Also war für dich schon klar, ich möchte auf jeden Fall mehrere Filialen eröffnen? Oder hast du gesagt, ich eröffne eine und guck mal?
Zum damaligen Zeitpunkt habe ich noch gedacht, dass ich mehrere machen will. Wenn man dann mehrere hat, dann denkt man auch wieder anders.
Ja.
Man stellt sich das ja doch dann etwas leichter vor, als es dann später ist. Ich glaube, das hilft einem auch, dass man überhaupt startet. Ich glaube, wenn man wüsste, wie beschwerlich der Weg dann ist, würde man nicht damit anfangen. Also dieser gewisse Leichtsinn hilft einem natürlich auch, in Action zu kommen. Aber zum damaligen Zeitpunkt bin ich noch davon ausgegangen, dass ich auch mehrere Filialen machen will.
Wahrscheinlich auch in relativ kurzer Zeit.
Ja, das denken ja am Anfang auch viele. Wenn man sich dann erstmal einfindet in die Arbeit, dann relativiert sich das natürlich alles ein bisschen. Wobei ich es dann ja trotzdem irgendwann später dann versucht habe. Aber man stößt natürlich trotzdem dann auf andere Grenzen, sage ich mal, als die, die man vielleicht anfangs vermutet hat.
Ja, also das, was ich so im Kopf hatte, was mir auch schnell gezeigt wurde, dass das nicht so funktioniert war, ich mache das mal so nebenbei. Also ich war ja schon als Berater selbstständig und wollte Gastro nebenbei machen. Also das, was ich bei anderen immer belächle, so ja, ich sag auch immer, ja, Gastro macht man nicht nebenbei. Ich dachte natürlich, ich krieg das hin, nebenbei zu machen. Hat nur so halb gut funktioniert. Du hattest gerade gesagt, dass man dann gewisse Dinge unterschätzt. Was waren denn so die großen Punkte oder die ersten Punkte, die dir einfallen, die du auf jeden Fall unterschätzt hast?
Das ist schwer zu sagen. Es ist einfach die gesamte zeitliche Komponente. Also man schätzt erstmal völlig falsch ein, wie lange man für die Dinge braucht und vor allem, wie viele Wiederholungsschleifen. So ein Team zum Beispiel aufzubauen, bedeutet ja nicht einmal statisch ein Team aufzubauen, sondern es ist ja im Grunde ein mehrstufiger Prozess, wo immer wieder Teile wegbrechen und Teile ausgetauscht werden, aber auch nicht im Ganzen, sondern wo durchaus immer, wo man etwas aufbaut, was teilweise funktioniert, wo aber wieder Dinge modifiziert werden müssen. Und es ist einfach zum Schluss, ja, ich würde sagen, mehrstufiger als man vermutet. Man geht davon aus, es ist ein Arbeitsschritt und zum Schluss sind es dann aber 5, 6 oder 7 Arbeitsschritte.
Hattest du damals die Vermutung, dass Franchising viel erleichtert oder dass es viel, viel leichter ist, mit Franchising zu starten, als es dann tatsächlich war?
Ich bin davon ausgegangen, dass es mit Franchise deutlich leichter ist. Ich fand aber auch, dass es deutlich leichter war.
Ja.
Ich hätte auch gar keine Lust gehabt, mich mit Lieferantenthemen zu beschäftigen. Etc. Also ich erkenne das durchaus an. Ich habe ja sogar nicht eröffnen müssen. Ich habe ja einen fertigen Laden aus dem System gekauft. Natürlich musste ich dann auch lernen, so ein Team wieder neu aufzubauen, weil nach so einem Inhaberwechsel eben doch häufig die alte Struktur wieder zusammenfällt, weil sie eben auf einen anderen Menschen zugeschnitten war.
Mit welcher Filiale bist du gestartet? Weiß ich gar nicht.
Hamburg Europa Passage.
Ah, okay. Ja.
Und trotzdem muss ich sagen, war das für mich sehr angenehm, dass ich, wie gesagt, mein fertiges Produktsortiment hatte, dass es feste Lieferanten gab, dass man mir direkt erklärt hat, so und so ist das. Der und der Lieferant kommt an dem und dem Tag. Also ich wusste, wo meine Produkte herkommen. Ich muss sie einfach nur bezahlen. Der Mietvertrag war verhandelt und ich konnte mich letztendlich ja darauf beschränken, tatsächlich die betriebswirtschaftlichen Optimierungen zu verstehen, mein Team zu verstehen, Personalführung zu verstehen. Also im Grunde erstmal an erste Management-Skills mich selbst heranzuführen und musste mich recht wenig bis gar nicht mit Produktthemen beschäftigen. Und das schätze ich eigentlich bis heute.
Wie würdest du denn jemanden beschreiben, der noch nie von Franchise gehört hat, wie so die Rollenverteilung ist zwischen Franchise-Nehmer und Franchise-Geber? Vielleicht so auch in Aufgaben gedacht. Was sind typische Franchise-Nehmer-Aufgaben und was sind typische Franchise-Geber-Aufgaben?
Der Franchise-Geber gibt das fertige System vor, was am Markt sich bewährt haben muss. Und vor allem, wobei es ist natürlich nicht bei allen Systemen so, aber ich habe sehr geschätzt, dass eben auch die Standortfrage ein Stück weit schon im Vorfeld gelöst wurde. Und dass man im Grunde an einem wirtschaftlich gut betreibbaren Ort schon mal platziert wurde und sich nicht mit den, also im Nachhinein betrachtet ist es wahrscheinlich auch nicht so schwer, aber ich hätte mich tatsächlich damals schwer getan, Lieferanten zu finden oder erstmal mich damit auseinanderzusetzen, wer beliefert mich denn, was brauche ich denn da alles? Das war ja alles im Grunde schon fertig, die Listen haben existiert, das waren ja dann irgendwie 70, 80 verschiedene Grundprodukte, wo dann schon bekannt war, in welchen Mengen die ungefähr, in welchen Zeiträumen benötigt werden. Und ich fand das Thema Optimierung letztendlich der Waren- und Personaleinsätze und sich überhaupt mit der Teamstruktur und den Dienstplänen zu befassen, also wirklich nur mit dem Management als Franchise-Nehmer eines vom Franchise-Geber fertig vorgegebenen Systems, das fand ich schon auch durchaus auslastend. Ich hätte überhaupt gar keine Lust gehabt, mich mit den Franchise-Geber-Aufgaben zu dem Zeitpunkt zu beschäftigen, die dann eben waren, ein solches fertiges, funktionsfähiges System vorzugeben.
Das ist aber so mein Gefühl immer, was von außen betrachtet immer so ein bisschen unterschätzt wird, gerade wenn man jetzt auch Franchise-Nehmer in der Systemgastronomie wird, wie viel Betriebswirtschaft es dann tatsächlich auch am Ende des Tages ist. Und ich weiß auch, dass wir immer, du warst ja genauso wie ich im engen Austausch immer mit dem Franchise-Geber. Und es war ja immer so eine Diskussion auch, suchen wir jetzt mehr den Gastgeber als Franchise-Nehmer oder suchen wir mehr den, ich sag jetzt mal BWLer, den Betriebswirten. Und es schwankte immer so ein bisschen. Mal war es der BWLer, der irgendwie gesucht wurde, mal war es der Gastgeber. Was würdest du sagen vom Rollenverständnis her?
Also ich würde auf jeden Fall sagen, es schwankt bis heute.
Ja.
Ich glaube, die Philosophie ist vielen immer noch nicht klar. Ich persönlich, auch wenn ich kein BWLer bin, aber ja BWL-Komponenten in meinem Wirtschaftsrechtsstudium hatte, ich habe mich natürlich der Fraktion eingegliedert. Es funktioniert grundsätzlich beides. Also es ist, wenn man natürlich sehr stark vor Ort ist, dann entstehen gewisse Probleme gar nicht, die man, wenn man vielleicht bürolastiger arbeitet, dann eben auf andere Art und Weise lösen muss. Also permanente Präsenz kann durchaus eine Lösung sein, wenn man diese permanente Präsenz sucht. Eine gewisse Grundpräsenz ist eh unabdingbar. Das ist wieder das Thema nebenbei machen, das funktioniert nicht. Aber grundsätzlich kann man natürlich auch mehr über das Management gehen und dann vielleicht auch nur einige Stunden am Tag vor Ort sein, wenn man das gut organisiert und strukturiert. Das ist dann eben dieser Typ BWLer. Oder eben, man kann natürlich auch von morgens bis abends da sein, dann werden sich viele Probleme durch die bloße Präsenz wahrscheinlich gar nicht erst ergeben.
Ich schwankte da tatsächlich auch mal ein bisschen hin und her, war immer eher so der Gastgeberrolle zugetan, die aber natürlich deutliche Grenzen hat, vor allem dann, klar, wenn man es nebenbei macht, funktioniert nicht so richtig gut. Und vor allem, wenn man expandieren möchte, dann funktioniert es ja überhaupt nicht mehr. Und dann sieht man, also finde ich so von außen beobachtet, relativ häufig, dass gute Gastgeber sich dann echt oftmals schwer tun in der Multiplikation, weil sie dann auf einmal, ich sag mal, lernen müssen, das ganze betriebswirtschaftliche, administrative zu machen, was vielleicht der andere, der es vorher schon seinen Laden so geführt hat, da ein bisschen einfacher hatte. Wie war für dich der Sprung vom ersten zum zweiten Standort? Von deiner Wahrnehmung her wurde es irgendwie komplexer? Oder wie war es dann zum dritten? Fünf hattest du, ne? In der Spitze, habe ich das?
Ja, wobei ich die ja nicht zeitgleich hatte. Ich bin ja umgezogen. Ich habe ja meinen Standort in Hamburg veräußert, um dann zwei neue in Kiel zu machen. Das heißt, ich bin jetzt nicht von 1 auf 3 gesprungen, sondern ich habe einen laufenden Standort abgestoßen, um in einem anderen Center 2 neue zu machen. Weil meine Idee war, dass es vielleicht sowieso nicht so schlau ist, an zu vielen Standorten verstreut zu sein. Mhm. Deswegen wollte ich mich woanders bündeln und habe dann den zweiten und dritten Standort sozusagen betrieben, aber nachdem der erste abgestoßen war.
Mhm. Wie war das parallel, zwei Standorte zu betreiben? Waren die im gleichen Center?
Die waren im gleichen Center. War dann allerdings ja ein Immergrün und eine Quakerei.
Ja.
Die Kooperation habe ich mir ja auch so franchise-geberseitig genehmigen lassen. Das war ja von beiden Systemen auch gewollt und war ein Experiment. Aber das Ergebnis war, die Synergien waren jetzt nicht so dramatisch. Also zum Schluss brauchte man trotzdem 2 Lagerräume. Man hat irgendwie gedacht, ja, man nutzt einfach den einen für das andere Konzept mit. So einfach war das dann doch nicht. Die waren trotzdem beide immer voll. Ja, klar, Personal, theoretisch konnte man auch mal austauschen, hat einem aber auch nicht so viel gebracht, weil wann hat man schon mal einen Überschuss? Also das Personal, was man von einem Laden in den anderen geschickt hat, hat dann natürlich da gefehlt. Also auch das ist, war eine Illusion. Also wenn man jetzt für beide Standorte 2 Personen eingetragen hat und eine ist krank geworden, dann hätte es einem auch nichts gebracht, von dem anderen Standort, wo jetzt noch 2 sind, eine Person rüber zu schicken, dann fehlt die ja da. Also
ja, waren die räumlich getrennt in Kiel?
Die waren räumlich getrennt.
Ja. Weil später war es ja in Berlin, Mall of Berlin, da war es ja zusammen. Ne? Den hattest du doch auch betrieben.
Den habe ich auch betrieben, das war dann ein Shop in Shop.
Mhm.
Wobei es da ja eher darum ging, die lange Außenfront wirtschaftlicher zu nutzen. Da war ja im Grunde, da war ja auch eine Säule dazwischen und da war mein Gedanke, okay, was bringt das, wenn ich da nochmal die gleichen Produkte anbiete oder einfach nur eine Wand hinstelle? Und das hat sich einfach angeboten, dann quasi 2 Läden daraus zu machen. Das war natürlich durchaus eine Synergie bezogen auf die Raumkosten, also auf die Flächennutzung. Das hat sich, also der Shop-in-Shop, das war, glaube ich, eine gute Entscheidung, weil man so einfach die Front voll für ein breiteres Produktsortiment nutzen konnte.
Aber da merkt man ja schon, dass du schon sehr strategisch gedacht hast und auch wieder, ich sag mal, unternehmerisch, betriebswirtschaftlich gedacht hast, also völlig wertfrei gesagt. Die Idee mit der Quakerei ist ja wahrscheinlich, hast du wahrscheinlich auch in Hamburg gesehen, weil in der Europapassage gab es ja auch eine Quakerei, das war die Ursprungsquakerei, glaube ich, ist in Hamburg in der Europapassage.
Die gibt es auch immer noch.
Gibt es auch immer noch. Und was war deine Motivation zu sagen, ich gehe jetzt, was ja auch viele für eine gute Strategie halten, diese Multi-Brand-Option zu gehen, ich mache nicht 2 Immergrünläden, sondern mache eine Quakerei und mache einen Immergrünladen, also in 2 Marken zu gehen?
Ja, der Vorteil, den ich gesehen habe, war natürlich, dass man mehr oder weniger am gleichen Ort sein kann, weil die Center-Optionen sind ja nicht so zahlreich und das Pendeln zwischen Hamburg und Kiel zum Beispiel hätte ich jetzt nicht unbedingt als zielführend eingeschätzt und 2 Läden im gleichen Center, es hatte für mich einen gewissen Reiz. Die Logik war natürlich, oder die Hoffnung doppelter Verdienst bei gleicher Arbeit, dass das zum Schluss so nicht 100% aufgeht, weiß glaube ich jeder, der es mal ausprobiert hat, aber zumindest war das erstmal die Idee, weil irgendwie muss man ja aufsteigen, wenn man keinen Chef hat, zu dem man gehen kann, dem man nach 5% Gehaltserhöhung fragen kann, muss man sich ja selber Dinge ausdenken, wie man sein Gehalt gestalten möchte. Und da gibt es da ja nur entweder Umsatzsteigerung oder gegebenenfalls eben auch Effizienzsteigerung auf bestehender Fläche oder eben Erhöhung der Anzahl der Standorte.
Ja, du hattest aber immer, offensichtlich immer so ein bisschen den Pioniergedanken auch in dir, ne? Also du warst ja auch der Erste, der das jetzt getestet hat mit der Quakerei und scheust dich da nicht, neue Dinge einfach auszuprobieren und neue Wege zu gehen.
Das hat ja auch der Marc Zioff immer viel gesagt. Also ja, sowohl das, dieser Multi-Brand-Ansatz, den habe ich neu ausprobiert, als auch dann das Shop-in-Shop später.
Mhm, genau.
Also zweimal. Davor war es ja auch schon ähnlich. Ich habe ja auch versucht, dieses Austauschprogramm bei Immergrün einzuführen. Das zitiert der Marc auch bis heute immer noch, dass er das irgendwie lustig ja fand, weil da kaum jemand in solchen Kategorien gedacht hat. Also ich habe ja versucht, meine Mitarbeiter in andere Läden zu schicken. Mhm. Einige Franchise-Partner haben das mitgemacht, die fanden das eine tolle Idee. Andere haben es auch gar nicht verstanden, was das soll. Ich habe auch versucht, ob andere Lust haben, zu mir zu kommen, weil ich immer gesagt habe, es ist ein kleines System. Wir sind nicht 100% einheitlich. Man kann Best Practices aus anderen Läden quasi übernehmen.
Mhm.
Und das ist viel einfacher als über irgendein Systemhandbuch oder über komplizierte Schulungen einfach mal einen Mitarbeiter ein Sparpreisticket der Bahn kaufen und den mal einen Arbeitstag woanders mitarbeiten lassen, ist jetzt im Grunde nicht teuer. Also die Reisekosten sind vernachlässigbar. Das Teurere ist wahrscheinlich eher die Arbeitszeit. Wobei, wenn natürlich der andere Franchise-Partner mitmacht und einen Gegenbesuch ermöglicht, fallen sogar die Kosten weg, weil man dann quasi einen Ausgleich hat. Insofern habe ich gedacht, das ist eigentlich der einfachste Weg, wie man innerhalb des Systems Angleichungen vornehmen kann oder wie man auch Listen fremder Läden, das war ja kein Geheimnis, obwohl es ja in einem Franchise-System eigentlich einheitlich zugehen soll, dass natürlich in einem kleinen System durchaus auch Franchise-Partner ihre eigenen Listen erstellt haben, in einer Art und Weise, wie sie gesagt haben, so ist das für mich hilfreicher, weil Punkt, Punkt, Punkt.
Mhm.
Und das war natürlich eine Möglichkeit, einfach mal auf ja solche Ideen zu verbreiten. Und sowas habe ich dann halt auch mal ausprobiert und hatte halt immer ein Stück weit diesen Gedanken, was kann ich noch machen? Eigentlich ist es natürlich nicht die klassische Franchise-Nehmer-Aufgabe, wobei ich es bewusst nie auf die Produkte bezogen habe, weil das System hat es ja auch geduldet, also sowas wie das Austauschsystem. Ich habe es ja vorher auch gefragt, ich habe es ja nicht einfach gemacht. Habe ich ja auch ein Go für bekommen. Hieß es ja, stört die Systemzentrale nicht. Ja, wenn du deine Mitarbeiter woanders hinschicken willst und die sollen mal gucken, was da anders ist, warum nicht? Also es ist jetzt nicht so, dass ich da angefangen habe, neue Menüboards vorzuschlagen.
Ja.
Was ja der Horror eines jeden Franchise-Gebers ist.
Ja, Menüboards, aber war generell scheinbar ein Horror bei Immergrün.
Das auch, ja.
Sandor Tetlak, ne? War der Arme, der die immer gestalten durfte, eine Zeit lang, der immer verzweifelt ist, weil ja auf der anderen Seite der Franchise-Geber auch so viel zugelassen hat, ne?
Ja, ja. Menüboards waren immer eine never-ending Story.
Experimentieren hier und da, was ich total toll fand, weil wir hatten ja dann auch eigene Produkte in Kassel, die wir immer nach Rücksprache mit dem Franchise-Geber machen durften. Aber die absurdeste Situation, die ich mal hatte, und ich meine, da warst du auch da. Da hatten wir irgendein Treffen in Hamburg, meine ich, wäre das gewesen. Das war so das Treffen der Besten, sage ich mal, hieß es auch irgendwie. Und da haben wir auch irgendwie über Produkte gesprochen. Und da ging es, ich weiß nicht mehr, ich glaube um den Schokosmoothie oder um den Kaffeesmoothie. Und auf jeden Fall ging es um die weiße Schokolade. Und wir hatten ja diese teure Girardelli, ne? War das irgendwie die eigentliche Marke? Und irgendwie, ich weiß gar nicht, warst du das, glaube ich, sogar, irgendeiner sagte, nee, ich weiß nicht, wer das war, sagte, ja, ich nehme Nesquik. Und ich saß da so fassungslos und irgendwie aber auch überrascht und dachte mir, ja, geil eigentlich auch, einfach mal, ich nehme Nesquik. Das war so bezeichnend für mich, was auf der einen Seite irgendwie gut war ja auch für das System, weil das auch so viel zugelassen hat, weil es ja selber auch, Marc ja dann auch immer lernen wollte. Und auf der anderen Seite dachte ich darüber, ja, was spricht doch jetzt gegen jeglichen Systemgedanken, wenn man da sagen kann, nee, wir nehmen halt dann einfach weißen, ich wusste bis dato gar nicht, dass es weißen Nesquik-Kakao gibt.
Ich erinnere mich an die Situation, das war ich tatsächlich, wobei ich es so von meinem Vorgänger gelernt habe, weil ich ja den Laden übernommen habe. Also ich habe es auch quasi in gutem Gewissen getan, jetzt auch nicht in schädigender Absicht. Sondern mir wurde das quasi auch so beigebracht und erklärt.
Ja. Nee, ich meinte das auch gar nicht schädlich. Ich fand das eher witzig. Vor allem fand ich das halt witzig, weil es hieß, das sind jetzt die Besten. Und man merkte schon unter den besten 10, die da waren, selbst da wurde nicht streng genommen systemkonform gearbeitet. Ob jetzt wissentlich oder nicht, weiß ich wieder keine Rolle. Ich fand das nur irgendwie, war irgendwie so ein Moment, wo ich dachte, okay.
Vielleicht waren es deswegen die Besten.
Ja, vielleicht. Wann hast du Kiel dann eröffnet? In welchem Jahr? Also, dass wir das ein bisschen chronologisch haben.
Kiel, das müsste 2013 dann gewesen sein. Ich glaube, August und September, also waren ja zwei Läden,
ja,
die sind nicht am gleichen Tag eröffnet worden. August und September 2013, ja.
Ja, und dann ging weiter die Reise nach Berlin, den Shop and Shop in die Mall of.
2014 ging es dann in die Mall of Berlin, ja.
Ja. Das hast du dann aber parallel gemacht zu Kiel oder hast du Kiel dann auch wieder abgegeben?
Ich habe dann tatsächlich Kiel auch abgegeben, weil in der Mall of Berlin hatte ich dann ja noch zusätzlich einen Helden am Grill. Also im Grunde habe ich
mal.
Tatsächlich war die Idee, dann drei Läden zu haben. Also in der Mall of Berlin hatte ich ja den Immergrün, die Quakerei und den Helden am Grill. Das heißt, im Grunde war das Konzept einladen in Hamburg, den verkaufen, dann zwei Läden in Kiel, die beiden Läden in Kiel verkaufen.
Ich erkenne das Muster.
Drei Läden in Berlin, ja, das war so das, was ich mir ausgedacht habe. Auch wenn das in Berlin dann ein Shop-in-Shop war, aber de facto hatten die ja auch zwei verschiedene Kassen.
Ja.
Es war zwar eine Mietfläche, aber das war ja gerade der Clou an der Sache. Und im Grunde waren es aber im Grunde zwei Tagesumsätze, die man entsprechend auf der Fläche erzielt hat.
Ja, und wie bist du zu Helden am Grill gekommen? Also irgendwas sagt mir das, aber...
Das wurde mir sogar von Immergrün quasi quervermittelt.
Okay.
Das ist, die fanden ja den Ansatz, diesen Multi-Brand-Ansatz, gar nicht verkehrt. Es war ja im Grunde das, ja, so ein bisschen das Konkurrenzmodell zu dem Multi-Unit-Ansatz. Mhm. Also, was weiß ich, drei Immergrüns in drei verschiedenen Städten. Dann hat man das Reiseproblem gesehen. Und der Gegenansatz war dann halt drei verschiedene Marken im gleichen Center.
Ja, okay. Dann sind wir 2014. Und dann haben wir ja, ich weiß gar nicht, wann wir Berlin übernommen haben. Kann das 2015 gewesen sein, 2016?
Also 2015 habe ich es an die Zentrale zurückübergeben,
ja,
weil ich dann mit der Gebietsbetreuung gestartet bin, die ja vorher schon mal 2014 getestet wurde, ein halbes Jahr. Und dann gab es quasi den Dauervertrag, also sprich, dass das Gebiet Nordost dann entstanden ist als Einheit aus Betreuung und Expansion, dass also die Zentrale sich überlegt hat, wir dulden eine Zentrale neben der Zentrale und schauen, ob wir dadurch schneller wachsen.
Ja, guck mal, da warst du wieder der Pionier, das war dieses Gebietsentwicklermodell.
Da war ich das dann schon wieder, ja. Das ist die Rolle hat mir grundsätzlich Spaß gemacht.
Der Pionier zu sein oder der Gebietsentwickler dann?
Beides, aber in erster Linie natürlich der Pionier und wobei die Rolle als Gebietsentwickler schon der Höhepunkt der Immergrün-Karriere war. Also das muss ich sagen, das Modell hat auch einfach gut funktioniert. Ich habe es auch nie verstanden, warum es nicht fortgesetzt wurde. Also das Gebiet hat sich ja in einer deutlich höheren Geschwindigkeit entwickelt. Der logische Schluss wäre ja eigentlich gewesen, dass man ganz Deutschland in Gebiete aufgeteilt hätte. Also das Modell hat sich ja in der Praxis eindeutig bewährt, das hat auch niemand abgestritten und trotzdem hat man es dann irgendwie nicht fortgesetzt, warum auch immer.
Ja, aber den Helden am Grill hattest du dann auch abgegeben mit der Rolle zum Gebietsentwickler hin?
Ja, das war im Grunde ja mein Komplettrückzug dann, also 2011 bis 2015, ich glaube der Helden am Grill ist dann erst, ich bin mir nicht mal ganz sicher, ob im Oktober, aber mehr oder weniger nach dann über 4 Jahren habe ich mich dann aus dem Operativen ganz zurückgezogen, weil es sich einfach beißt mit der anderen Rolle. Ist dann schwierig, wenn man ein Expansionsgespräch führt, sprich im Grunde war das ja ein bisschen was wie eine Inhouse-Unternehmensberatung. Man hat ja gleichzeitig die Läden betreut, vor allem eben auch betriebswirtschaftlich und nach Optimierungspotenzial gesucht und eben neuen Interessenten das System erklärt und mit den Eröffnungen geplant. Und das ist dann schwierig, wenn man solche Termine natürlich absagt, weil im eigenen Laden vielleicht gerade jemand kurzfristig ausgefallen ist. Das war schwierig miteinander in Einklang zu bringen. Deswegen war es dann der logische Schritt, die operativen Geschäfte nicht mehr selbst fortzuführen.
Und wann hast du dann das Gebietsentwickler-Ding am Nagel gehangen?
Das müsste, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, weil es gab auch eine Übergangsphase, wo dann tatsächlich, ich glaube erst, ich weiß es gar nicht mehr, wie rum, erst die Expansion und dann die Betreuung oder andersrum. Mhm. Also es wurde Stück für Stück natürlich übergeben, weil es wäre natürlich auch schwierig gewesen. Es waren 6 Bundesländer, das einfach von einem Tag auf den anderen einzustellen und mhm. einfach der Systemzentrale zu sagen, jetzt macht mal wieder. Deswegen wurde das stufenweise umgesetzt und Aufgaben Stück für Stück wieder rückübertragen. Auch Mitarbeiter wurden ja mitübertragen, wurden ja Teile des Teams natürlich übernommen, was ja nur logisch ist. Die waren ja ausgebildet, unter anderem damals die Julia, an die wahrscheinlich du dich auch noch erinnerst. Ich glaube aber, ein Teil des Teams ist dann auch nicht. Wir hatten ja auch so ein temporäres Team, die mal bei Eröffnung geholfen haben. Die sind, glaube ich, dann nicht wirklich mit. Übernommen wäre das falsche Wort, die haben auf Rechnung gearbeitet, aber die wurden, glaube ich, auch nicht mit danach wieder angefragt. Also zumindest ein Teil des Gebiets wurde übertragen und ich glaube, das müsste so 2018 rum gewesen sein, dass das Stück für Stück wieder an die Systemzentrale übertragen wurde.
Mhm. Und dann warst du quasi raus aus der Systemgastronomie, aus der Unternehmerrolle. Dann hat sich auch unsere gemeinsame Weg verloren. Was hast du dann danach gemacht?
Danach war ich, beziehungsweise danach kann man gar nicht sagen, ich hatte ja parallel bereits bei der Polizei angefangen, was natürlich deswegen möglich war, weil die Gebietsbetreuung war eine eigene GmbH, wo ich ja mehrere Mitarbeiter beschäftigt habe, wo ich also nur noch in der überwachenden Unternehmerrolle war. Und da das Gebietsmodell mit der Betreuung und der Expansion jetzt auch nicht so störungsanfällig war wie jetzt der Betrieb eines Ladens, wo man eben ständig mit Personalausfällen auch zu kämpfen hat, war mir das möglich, dass ich quasi dann mein neues Leben parallel aufgebaut habe. Ich habe mir natürlich nach Feierabend sozusagen meines Polizeijobs dann immer gerne die Expansionstermine weiterhin selbst gegeben, weil ich gemerkt habe, dass ich als Unternehmer die besten Resultate erziele. Also im Gespräch mit potenziellen Interessenten, weil ich denen erzählen konnte, ich saß selber mal auf der anderen Seite des Tisches, ich habe selber mal nach Systemen recherchiert, ja, ich habe mich für Immergrün entschieden. Warum habe ich das getan? Wie liefen meine eigenen Läden? Ich konnte natürlich auch immer meine eigenen BWAen dann vorzeigen. Bei Fremden hätte ich ja erstmal nachfragen müssen, darf ich das, was muss ich schwärzen? Meine eigenen Daten konnte ich natürlich frei rausgeben und das hat mir das schon immer erleichtert. Also das wollte ich immer ungern an Angestellte abgeben, aber das waren ja auch Gespräche, die haben dann 1-2 Stunden gedauert, die konnte ich mir schön auf den Nachmittag legen und solche Aufgaben habe ich natürlich gerne weitergemacht und habe dann die Geschäftsführerin mehr oder weniger in meiner Gesellschafterrolle natürlich weiterhin, ja, überwacht ist das falsche Wort, das klingt jetzt sehr technisch, begleitet trifft es vielleicht besser, aber ich habe dann das parallel aufgebaut und mehr oder weniger mit dem, kurz nachdem dann die Systemgastronomiezeit ganz vorbei war, also auch diese Firma dann zurückverkauft war an die Systemzentrale, habe ich dann an der Polizeiakademie unterrichtet.
Ja, aber wie kam die Liebe dann zur Polizei? Weil du dachtest, ich kann Mitarbeiter überwachen, dann kann ich auch andere Kriminelle überwachen.
Dann kann ich alles überwachen.
Nicht, dass alle Mitarbeiter kriminell sind. Wieder aufpassen hier.
Das sollte man nicht sagen, auch wenn es sich als kleiner Ladeninhaber oftmals so anfühlen kann. Das ist aber natürlich höchst subjektiv.
Ja. Aber ja, ich musste einmal eine Anzeige machen, das war völlig unangenehm.
Ich glaube, wir haben alle solche Erfahrungen gemacht.
Fand das so unangenehm?
Ja, das ist so die Geschichten aus dem Leben eines Arbeitgebers. Es kommt in der Gesellschaft ja kaum vor, aber muss man sagen, auch Arbeitgeber sind Menschen, ja, das darf man vielleicht an der Stelle mal sagen. Und die haben tatsächlich durchaus mit den Arbeitnehmern zu kämpfen. Die Arbeitgeber sind nicht immer die Bösen. Aber zurück zur Polizei, die Liebe war schon immer da. Die war auch schon tatsächlich vor Immergrün da. Ich hatte mich damals bloß dagegen entschieden, weil ich gedacht habe, dass ich in der Selbstständigkeit einfach mehr finanzielle Erfüllung finde. Und
ich hätte auch gedacht, mehr Freiheit, weil du ja gesagt hast, mit der Schule hast du so gelernt, ne, du willst nicht irgendwie, dass dir jemand sagt, was du tun sollst. Ich würde jetzt Polizei, erstmal ich als Laie von außen stehen, denken, ja, da wird sehr genau gesagt, was jetzt zu tun ist.
Das ist auch so. Deswegen habe ich mit der Selbstständigkeit begonnen, um mir schon mal einen gewissen Puffer zu schaffen, um ein bisschen Abstand von der Schule zu gewinnen, um mir eine gewisse finanzielle Sicherheit aufzubauen. Aber das grundsätzliche Interesse an der Polizeiarbeit ist natürlich trotzdem geblieben und zumindest im Polizeistudium dann zum Kommissar ist der Druck auch noch nicht ganz so groß. Ja, dann tatsächlich in der Arbeit auf der Dienststelle, natürlich ist das ja hierarchisch, wobei ich da ja auch nach anderthalb Jahren recht schnell raus bin und habe mich dann ja quasi an die Polizeiakademie verabschiedet und in der Rolle dann als Lehrkraft war ich auch schon wieder fast genauso, ich sag bewusst fast, aber fast so frei wie ein Selbstständiger.
Okay, dann hast du da unterrichtet. Wann hast du angefangen, Bücher zu schreiben?
Als ich dann damit aufgehört habe. 2019 habe ich angefangen zu unterrichten und dann habe ich 2022 damit aufgehört. Und dann kamen auch im Jahr 2022 direkt die ersten 7 Bücher auf den Markt. Die ersten
7 Bücher?
7. Ja, die ersten 7 kamen alle im gleichen Jahr.
Okay.
Ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat irgendwie. Ja, das hatte ich gerade Lust, dass es schnell geht. Vielleicht war es irgendwie eine Challenge mit mir selbst. Ich kann mich gar nicht mehr genau daran erinnern, was das sollte, aber sind tatsächlich in dem Zeitraum zwischen Mai und Dezember dann 7 Bücher entstanden. Ich gebe zu, sie sind nicht alle da entstanden. Eins war auch schon vorher halbfertig. Ja. Das hatte ich schon mal 10 Jahre vorher angefangen. Das war schon immer so ein bisschen so eine Idee, die habe ich dann nur vollendet.
Welches Buch?
Tatsächlich das Buch vom König und der Königin. Das hatte ich eigentlich schon im Jahr 2012 angefangen. Das lag quasi 10 Jahre einfach unfertig in der Schublade.
Ja, um was geht es da?
Das ist tatsächlich ein Beziehungsratgeber. Okay. Ich dazu jemals befugt war, mich zu dem Thema zu äußern, weiß ich nicht, aber ich habe es getan.
Ja.
Und ich war sogar so frech, es auf Englisch und Spanisch zu übersetzen. Also warum auch immer. Aber okay. 2022 ist auch schon wieder lange her. Wir haben ja schon 2026. Man steckt da nicht drin, was man so früher gemacht hat. Man entwickelt sich ja auch. Wobei ich ja inzwischen sicherlich einige Dinge auch anders schreiben würde. Aber das ist ja auch das Schöne, wenn man es festhält. Ja. Dann hat man Vergleichsmaterial.
Ja. Jetzt haben wir ja 2026. Wie viele Bücher hast du jetzt insgesamt geschrieben?
Ich muss tatsächlich kurz nachdenken. Also der Spiegel-Bestseller war das 8. Jetzt ist das 3. Franchise-Buch, ist insgesamt das 9. Jetzt kommt demnächst das 10. und das 11. Wobei das eine, da bin ich ja nur in Anführungszeichen, ja, Co-Autor. Also eigentlich ist es nur ein halbes Buch. Wobei ich das ja schon mal hatte. Mein zweites Buch war ja auch nur ein halbes Buch. Das habe ich ja mit dem Max Wiehoff zusammengeschrieben.
Das waren die 7 Irrtümer im Franchise.
Also richtig. Wobei ich zähle auch mal die halben Bücher als Ganze. Also wenn mein Name draufsteht, ja, zähle ich es als ein Buch. So gesehen kommt jetzt demnächst das 10. und das 11.
Ja, das war, ich erzähle schon seit 2 Jahren diesen Podcast, dass ich ein Buch schreibe. Es kommt, bald, vielleicht. Wie würdest du dich denn selber bezeichnen? Ich hatte dich ja jetzt nicht vorgestellt hier am Anfang von diesem Podcast, so, was du so bist, was du machst. Was sagst du jetzt? Bist du Autor, Unternehmer?
Mir ist das tatsächlich immer egal, wie andere mich vorstellen. Also ich lasse das immer zu, was andere sagen und bin dann immer auch überrascht oder erstaunt, wie andere das bezeichnen, ob Privatier oder Lebenskünstler oder Schriftsteller oder Ex-Unternehmer oder Ex-Polizist oder alles zusammen. Und ja, bei Wikipedia steht, glaube ich, Unternehmer, Schriftsteller und ehemaliger Radiomoderator. Auch das gab es ja noch tatsächlich vor meinem Studium. Insofern bin eigentlich immer, ja, neugierig darauf, was andere daraus machen. Ich tue mich da auch schwer, ja, das richtig zu gewichten, was man da jetzt an erste Stelle stellt oder was man vielleicht sogar weglässt.
Ja, also dir ist es auch nicht wichtig, offensichtlich.
Mir ist es nicht wichtig. Oder ob es vielleicht sogar ein verbindendes Element gibt, was das alles beschreibt. Das, ja, habe ich bis jetzt nicht gefunden, aber vielleicht werde ich das ja irgendwann finden.
Ja, was sind denn deine nächsten Projekte? Also ein neues Buch erscheint, hast du ja gesagt, oder 2 sind, glaube ich, schon wieder auf dem Weg.
2 sind auf dem Weg, ja. Ansonsten, ich muss sagen, ist immer sehr schwer, das vorherzusehen. Also die besten Ideen kommen oftmals leider sehr plötzlich. Und dann setzt man die um. Insofern, ich hätte, glaube ich, auch 2021 noch nicht gedacht, dass ich 2022 7 Bücher veröffentliche. Es kommen erstmal noch 2. Das eine ist aus meiner Sicht ein sehr aktuelles Thema, wo ich eben auch schaue, wie weit sich das verbreiten lässt, ob ich damit vor allem auch wieder auf die Spiegel-Bestsellerliste komme. Das wird dann auch sehr entscheidend sein, inwiefern das entsprechend Aufmerksamkeit bekommt oder eben auch nicht. Und davon hängt dann natürlich auch einiges ab.
Ist das so ein Drang, wenn man jetzt einmal auf der Spiegel-Bestsellerliste war, dass man da unbedingt wieder drauf will? Oder ist es bei dir so? Kann man ja nicht für andere sagen, aber ist es bei dir so?
Nicht unbedingt. Also ich habe ja auch einen hohen Preis dafür gezahlt, muss ich sagen, für den letzten Spiegel-Bestseller. Ich glaube, hier soll man ja auch über Misserfolge sprechen. Und zum Beispiel habe ich da
Was heißt einen hohen Preis bezahlt?
Also ich würde jetzt im Nachhinein sagen, dass ich meine Beziehung etwas vernachlässigt habe, in diesem unbedingten Kampf auf diese Liste zu kommen. Das ist natürlich schon ein Spiel, was man da spielt. Ob es das zum Schluss, man muss auch viel dafür einsetzen, man muss natürlich in der Vorbestellzeit dann unfassbar viele Vorträge halten etc. Ob es dann zum Schluss das immer wert ist, weiß ich nicht. Ich finde diese kritischen Töne wichtig. Ist immer so einfach nur Erfolge an die große Glocke zu hängen und zu sagen, musste ja so kommen, weil ich so toll bin, sondern in Wirklichkeit ist ja trotzdem alles mit viel Arbeit erkauft. Die wenigsten Erfolge fallen einem ja zu und diese Arbeit ist natürlich immer, oder die Zeit, die man eingesetzt hat, ein Stück weit steht natürlich immer in Konkurrenz zu anderen Projekten, anderer Arbeit, gegebenenfalls auch zu Lebensqualität. Deswegen ist das natürlich immer sehr schwer. Ob das jetzt, also ja, ich strebe es jetzt diesmal wieder an. Das liegt aber auch ein bisschen daran, dass mir das Thema wichtig ist.
Das wieder Beziehungsbuch? Oder das andere Buch, was dir wichtig
ist? Das Thema ist mir natürlich auch wichtig, aber da bin ich ja nicht federführend, weil ich da ja nur Co-Autor bin. Das andere Buch, was ich alleine schreibe, ist jetzt das, wo ich auch die volle Kontrolle sozusagen drüber habe, wo ich mir schon wünschen würde bei dem Thema.
Verrätst du das Thema schon, oder?
Ja, das Thema, also der Haupttitel ist wahrscheinlich, also ich bin in Abstimmung mit dem Verlag, also das Buch ist fertig, aber das Witzige ist immer, dass der Buchtext ist fertig, bevor der Titel fertig ist. mein Wunschtitel war eigentlich Law and Order, der Verlag hat jetzt vorgeschlagen, der Preis unserer Toleranz. Der Untertitel sollte aber soweit feststehen, vielleicht bis auf ein oder zwei Wörter und kleinere Nuancen, aber der Untertitel sollte sein, innere Sicherheit ist die neue soziale Gerechtigkeit.
Okay. Wann soll es erscheinen?
Nach jetziger Planung im August.
Cool. Und dann gehst du wieder auf Marathon, Vermarktung, Vorträge.
Das würde ich ja, wenn, dann sogar schon vorher machen, in der Vorbestellzeit, also sprich in den vorhergehenden Sommermonaten.
Ja, ich meine, dann hauen wir den Podcast hier raus und dann ist das ja keine dann ist ja erledigt.
Ja, noch gibt es ja gar keinen Vorbestelllink, aber ja. Ja,
wir können die Veröffentlicher so timen, dass es passt.
Oder den Link im Nachhinein hinzufügen.
Absolut. So, lass uns doch noch mal tiefer in Franchise einsteigen, wenn du magst.
Sehr gerne.
Jetzt hast du ja selber gesagt, du hast drei Bücher über das Franchise geschrieben. Ein Buch habe ich hier auch liegen, Mein Weg in die Franchise-Gastro. Da hast du ja quasi, da wo wir jetzt auch schon viel drüber gesprochen haben, deinen Weg zu Immergrün beschrieben. Dann hast du mit Marc zusammen die 7 Irrtümer des Franchise geschrieben. Da habe ich mit Marc schon eine Folge zu aufgenommen, hier in dem Podcast. Können wir verlinken oder können wir nicht, werden wir auf jeden Fall verlinken in den Shownotes. Und dein neuestes Buch ist ja, so findet ihr das perfekte Franchise-System. Mit dem Untertitel in 3 Wochen, glaube ich sogar, meine ich irgendwie.
Das hatte ich rausgenommen.
Ach, das hast du rausgenommen, okay. warum war es ursprünglich drin? Also warum diese zeitliche Komponente, hat das irgendwie einen bestimmten Grund, dass man das jetzt besonders schnell finden soll oder?
Das, also der Titel war im Grunde eine, ja, Marketing-Empfehlung.
Ja.
Und das beißt sich immer so ein bisschen. Also ich muss sagen, dass ich selbst sowas nicht so gerne mag. Also ich mag diese, also die Marketing-Berater, die man hat, die sagen einem natürlich immer, sowas verkauft sich. Die Leute wollen ganz konkret wissen, was ich finde deinen Traumpartner in 24 Stunden oder wie auch immer. Also dass Leute sowas Greifbares mögen. Ich persönlich als Schriftsteller sozusagen mag es weniger, weil es halt so höchst individuell ist, weil ich ja in dem Buch auch darauf eingehe, dass es auch Typen von Menschen gibt, denen ich ja sogar davon abrate. Also war mir ja sehr wichtig, dass es kein Verkaufsprospekt ist, sondern dass ich da auch immer wieder Ausstiegsoptionen habe und sage, wenn Sie diese oder diese Eigenschaft nicht mitbringen, dann überlegen Sie vielleicht, es nicht zu machen. Und deswegen wäre dieser Titel, auch wenn er ja laut einiger Berater wohl marketingtechnisch gut klingt, war das tatsächlich nicht mein Favorit.
Ja, fühle ich total. Auch den Kampf habe ich ewig. Ne? Was vermarktet sich besser? Und ich mag diese ganzen Dinge auch nicht. Ne? Dann dürfte ich den Podcast gar nicht so machen, wie ich diesen Podcast mache. Dann müsste man das hier schon in 4 Folgen schneiden, weil ich weiß nicht, wie lange wir jetzt schon sind. 40 Minuten oder so ist schon viel zu lang für eine Podcast-Folge. In dem Buch beschreibst du ja unter anderem, und das ist so eins der ersten Kapitel, warum Franchise so genial ist. Könntest du das in 2, 3 Sätzen zusammenfassen, warum aus deiner Perspektive Franchise so genial ist und für wen es vielleicht genial ist? Du hast ja gerade gesagt, Franchise ist nicht für jeden, sehe ich ganz genauso.
Im Grunde ist es das, was ich bereits zu Anfang gesagt habe. Es ist einfach dieser schnelle Einstieg. Es ist, ich glaube, ich habe die Zahlen jetzt nicht 100% verifiziert, aber ich meine, Pi mal Daumen, so 9 von 10 Startups scheitern. Und es ist einfach wahnsinnig gewagt, mit einer völlig neuen Idee anzufangen und quasi das Rad neu erfinden zu wollen, bei Null zu starten. Und ich finde Franchise genial, weil man mit einem erprobten Produkt startet. Weil man im Grunde, ja, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen nach Scheinselbstständigkeit, aber man ist ja sowas wie ein selbstständiger Filialleiter.
Ja.
Aber das meine ich nicht negativ wertend, sondern ich meine das tatsächlich positiv. Also man hat die volle Kontrolle. Man ist eben nicht nur Befehlsempfänger einer Kette und ist ja einfach nur für seine Filiale zuständig, aber hat irgendeinen Gebietsleiter über sich, sondern man ist eben vollwertiger Selbstständiger. Man trägt das volle Risiko und hat eben auch die volle Verantwortung und kann sein Personal auch so gestalten, wie man das möchte. Und man kann doch relativ viel gestalten, außer eben die Produkte. Und das ist genial für die, die das nicht wollen. Also für die jetzt auch keine konkrete Idee haben. Natürlich bringt es nichts für jemanden, der eine ganz bestimmte Idee hat, der sagt, ich will das und das gerne vermarkten. Der wird mit Franchise nicht glücklich. Aber es gibt auch einfach viele Menschen, die sagen, ich möchte managen, ich möchte die Verantwortung tragen, ich will gar keine festen Arbeitszeiten, ich arbeite lieber mal 12 Stunden, wenn ich dafür am nächsten Tag, wenn genug Personal da ist, auch mal spontan sagen kann, ich habe frei und es geht keinem was an, warum ich frei habe, ich bin halt einfach nicht da. Diese Form der Freiheit bei gleichzeitiger Verantwortung, die ich immer sehr genossen habe, weil die Mitarbeiter auch nie wussten, wann ich vorhatte zu kommen. Ich konnte mir vornehmen, um 8 zu kommen und bin erst um 9 gekommen. Keiner hat gesagt, ich bin eine Stunde zu spät, weil keiner wusste, dass ich mir vorgenommen habe, um 8 Uhr zu kommen. Dann haben halt alle gedacht, ich wollte erst um 9 Uhr kommen. Und diese Freiheit, es ist schön, die zu haben, auch ohne, dass man eine Produktidee hat. Einfach, dass man etwas fortsetzt, was andere schon erfunden haben, was nachweislich funktioniert. Und mir hat das Spaß gemacht, ab dem ersten Tag dann in meinem Laden etwas zu verkaufen, was ich sogar schon als Kunde kannte, was ich nicht selbst erfinden musste, sondern was ich selbst gerne konsumiert habe und was erwiesenermaßen auch in den Jahren vorher schon auch tatsächlich in dem Center nachgefragt war.
Und trotzdem scheitern ja auch Franchise-Gründungen. Also diese Zahlen, ich kenne sie jetzt auch nicht mehr im Detail. Ich bin nicht so der Verfechter davon zu sagen, Franchising ist per se erstmal, ich sag mal, sicherer als eine Individualgründung, weil es einfach von so vielen Komponenten abhängt. Und das Kapitel, was auf dein Kapitel folgt mit Darum ist Franchise so genial, ist ja auch das Kapitel, deswegen scheitert man. Was würdest du denn jetzt sagen, warum scheitert man denn im Franchising? Oder wann gibt es Potenzial zu scheitern?
Also aus meiner Sicht gibt es zumindest etwas weniger Potenzial zu scheitern, weil man zumindest ja ein erprobtes Produkt hat. Es gibt aber natürlich die üblichen Gründe, weshalb man überhaupt als Unternehmer scheitert, insbesondere, dass man möglicherweise gar kein Unternehmer ist. Ich glaube, das nenne ich an der Stelle auch sehr präsent. sprich, dass grundlegende Eigenschaften fehlen, die Durchsetzungsfähigkeit oder auch das Interesse an den Zahlen des eigenen Ladens, dass die Motivationslage einfach falsch ist, dass man tatsächlich gar nicht die Kombination aus Verantwortung und Freiheit so gut findet, sondern sich einfach nur erhofft, dass es quasi das Gleiche ist, vielleicht wie als Angestellter, bloß mit mehr Geld. Also, dass man im Grunde die Werte gar nicht teilt. Das sehe ich als großes Problem. Und das kann natürlich, also wenn man diese Grundlagen nicht mitbringt, diese Unternehmerpersönlichkeit, dann scheitert man auch im Franchise. Das ist das, was ich in dem Buch auch betone. Franchise sorgt nicht dafür, dass man in einem Geschäft keine Unternehmerpersönlichkeit mehr bräuchte. Auch Franchise-Systeme suchen Unternehmerpersönlichkeiten. Bloß eben welche, die nicht die Kreativität mitgebracht haben, dass sie schon eine eigene Produktidee haben, sondern Unternehmerpersönlichkeiten, die halt lieber mit einem bestehenden Produkt arbeiten. Aber es ändert eben nichts an der Notwendigkeit des Vorhandenseins dieser eben genannten unternehmerischen Eigenschaften.
Ja, ich finde das schon mal ganz spannend. Ich habe das mal, weil ich auch schon viele Diplomarbeiten, Dissertationen und so weiter in dem Bereich betreut habe. Und in dem Zuge habe ich auch mal viel so Forschung und so weiter dazu gelesen. Und eine spannende Frage in der Forschung ist immer, wie sieht der optimale Franchise-Nehmer aus, also so vom Typus her? Und ich erinnere mich an einen, die ist jetzt schon ein bisschen älter, ich bin schon 15 Jahre alt oder so. Da war das Fazit, dass es den optimalen Franchise-Nehmer eigentlich gar nicht geben kann. Weil vom Typus her muss er schon sehr unternehmerisch sein, das sehe ich genauso. Und vor allem allein schon auch den Aspekt zu haben, den Mut aufzubringen, sich selbstständig zu machen, ist ja für viele schon eine Grenze. Egal ob im Franchise, nicht im Franchise, einfach selbstständig zu sein und aus gewohnten Bahnen rauszugehen. Also was ja ein typischer unternehmerischer Aspekt ist oder eine unternehmerische Eigenschaft ist. Dann aber gleichzeitig sich anpassen zu müssen, was eigentlich überhaupt keine unternehmerische Eigenschaft ist, in diesem Systemplanken zu sein. Und da war das Fazit, dass das echt schwierig ist, die richtigen Franchise-Nehmer-Typen zu finden. Und ich beobachte das tatsächlich auch, ich habe das auch bei mir gemerkt, ich bin jetzt vom Typus her aber Gott sei Dank so, ich hatte auch, obwohl wir ja ein eigenes Konzept vorher machen wollten, ich war dann auch sehr dankbar, dass es Produkte gab, dass es Marketing gab. Ich hatte überhaupt keinen Bock mehr, Ladenbauer zu suchen. Also so ein Ladenbau wäre Albtraum für mich gewesen. Ne? Hätte ich mich darum kümmern müssen, dass dann Laden eingerichtet wird, Lieferanten suchen und so. Und war dann oder habe dann festgestellt, dass man dann auf der anderen Seite dann aber auch klar sein muss, dass man diese Entscheidung getroffen hat, in ein Franchise-System zu gehen, und dann muss ich mich halt auch in diesen Leitplanken bewegen. Und da beobachte ich oft, dass es vielen schwerfällt, über die Dauer hinweg, ne, über einen 10-Jahres-Vertrag hinweg, zu sagen, ich möchte jetzt nicht links oder rechts ausbrechen. Und dann kann man ja auch an Statistiken sehen, dass irgendwie mit zunehmender Dauer zum Franchise-Vertrag die Franchise-Nehmer-Zufriedenheit abnimmt, weil dann die Aufgabe des Franchise-Gebers zunehmend wird, nicht zu sagen, hey, ich muss immer das geilste Produkt haben, muss er sowieso haben, aber dann auch so etwas wie Karriere im Franchising, also für bestehende Franchise-Partner, dass die halt wirklich happy sind über 10 Jahre hinweg. Hast du das auch irgendwie beobachtet? Dass das ein Thema ist, die Franchise-Nehmer-Zufriedenheit?
Die Franchise-Nehmer-Zufriedenheit, glaube ich, ist immer ein Thema. Und diese Problematik, dass es den perfekten Franchise-Nehmer nicht gibt, die habe ich natürlich auch bemerkt. Ich glaube, das sind auch bis heute ja widerstreitende Interessen, die es da gibt. Gerade aus diesem Spannungsverhältnis. Natürlich ist auch Also einerseits braucht man eine Unternehmerpersönlichkeit, andererseits je unternehmerischer jemand wird, desto höher ist auch die Gefahr, dass diese Person vielleicht irgendwann das System verlässt und ausgründet oder vielleicht sogar Systemwissen mitnimmt. Gerade das Rebellische, was ja im Unternehmertum steckt, ist natürlich für so ein festes System auch gleichzeitig eine Gefahr. Andererseits jemand, der dieses Unternehmertum gar nicht mitbringt, wird wiederum der Aufgabe nicht gerecht. Mhm. Insofern ist es natürlich schon es ist ein Spannungsverhältnis, aber also für mich zum Beispiel damals hat es gut gepasst, weil ich war jung, Ich kam gerade direkt aus dem Studium. Ich wäre nicht, oder ich habe mich selbst nicht in der Lage dazu gefühlt, ein eigenes System aufzubauen. Und ich war grundsätzlich, da ich jetzt auch nicht so viel Interesse daran hatte, tatsächlich ein Produkt zu kreieren, war ich auch bereit, in diesen Grenzen zu arbeiten und habe mich gefreut, dass ich eben das Unternehmerische ausleben kann in Form der ja, Personal- und Team- und Dienstplangestaltung, was ja ein großes Komplex sozusagen ist und dann eben auch in der laufenden Überwachung der Betriebskennzahlen, wo man ja viele Möglichkeiten hat, wo man ja sieht, wie gut stehe ich gerade. Man kann sich vor allem mit anderen Betrieben vergleichen, das ist ja das Schöne, das hat mir Spaß gemacht. Man sieht ja, wo stehe ich jetzt gerade beim Wareneinsatz, woran könnte das liegen, und man hat ja durchaus unternehmerische Hebel. Wenn man dann nicht frustriert ist und ausgerechnet auf die Sachen schaut, bei denen man dann eben keine Kompetenz hat im Franchise-System, sondern sich wirklich auch auf das konzentriert, was da ist, wo man entscheiden darf, und das ist ja nicht wenig. Wenn man da die Prioritäten richtig setzt, dann kann das gut funktionieren. Also für mich hat es funktioniert. Ich finde es auch, es ist ein guter Einstieg. Also das ist, also gerade für junge Menschen finde ich es an sich sehr passend. Ob das jetzt gut, es gibt ja auch Leute, die 20 Jahre lang angestellt waren und haben ein bisschen Startkapital und sagen, ich mache mich jetzt selbstständig. Ob das wirklich der richtige Weg ist, weiß ich nicht. Meine Erfahrung war immer, dass es an sich nicht falsch ist, in jungem bis mittleren Alter tatsächlich, wenn der Wille da ist, zwar Verantwortung zu übernehmen, aber eben nicht wirklich die eigene Produktidee da ist, dass für diesen Personentypus Franchise dann doch ganz, ganz gut passt. Aber natürlich ist es ein Stück weit immer ein Kompromiss, wodurch es wahrscheinlich den perfekten Franchise-Partner auch niemals geben wird. Vor allem entwickelt der sich ja auch. Ja, natürlich auch, das muss man auch berücksichtigen. Natürlich entwickelt man sich möglicherweise auch aus der Rolle heraus. Das kann passieren, dass man natürlich, deswegen, es ist ja meistens ein 10-Jahres-Vertrag, natürlich kann es sein, dass dieser 10-Jahres-Vertrag nicht verlängert wird, weil man vielleicht dann das Wissen hat und sich sagt, jetzt brauche ich so ein System gar nicht mehr.
Ja. Wobei, und das ist jetzt gar nicht wertend oder kritisch gemeint, also du hast dich ja auch anders weiterentwickelt, ne? Du hast ja jetzt auch nicht 10 Jahre einen Standort durchgezogen, sondern hast dir ja selber andere Aufgaben gesucht. Also wahrscheinlich, weil du auch einfach Spaß dran hattest, dich selber weiter zu challengen, neue Dinge auszuprobieren. Und dann ist es ja auch gut, wenn man einen Franchise-Geber an seiner Seite hat, der sowas mitmacht. Dass er sagt, komm, wir testen gemeinsam oder ne, wir mach das gerne, teste das mit der Quackerei zusammen und dann Shop-in-Shop-Konzept und Gebietsentwickler und so.
Da bin ich auch sehr dankbar für. Also ich muss sagen, da kann man auch rückwirkend, glaube ich, immergrün sehr für loben. Auch wenn die Geschäftsführung jetzt vielleicht nicht immer innerhalb von 12 Stunden geantwortet hat. Insider verstehen die Anspielung. Muss ich sagen, dass was die Fairness angeht und die Flexibilität, denke ich mal, war und ist es vielleicht auch noch, mir fehlen da jetzt aktuell die Einblicke, aber mich würde es nicht wundern, wenn es immer noch so ist, war beziehungsweise ist das System eigentlich top.
Ja, also vor allem für Menschen, die sich immer mal weiterentwickeln wollen.
Ja, zumal man hat natürlich immer die Möglichkeit auszusteigen, wenn man jetzt einen Nachfolger hat. Also so ein 10-Jahres-Vertrag ist ja nie wirklich ein 10-Jahres-Vertrag. Solange ein Laden marktfähig ist und man jemanden findet, der in den Vertrag einsteigt oder den weiterführen möchte, sind diese 10 Jahre ja auch erstmal nur eine Zahl, die nicht zwingend so umgesetzt werden muss. Aber natürlich ist es hilfreich, wenn dann auch ein Franchise-Geber die Entwicklung mitgeht, wobei es natürlich selbstverständlich sein sollte. Also jemand, der nicht mehr in dieser Rolle sein möchte, sollte natürlich auch daraus irgendwie befreit werden können. Aber es steht und fällt natürlich immer auch mit dem entsprechenden Nachfolger. Es ist natürlich nicht ganz so einfach, wie wenn man angestellt ist, dass man einfach sagt, ich kündige zum Termin in 4 Wochen und melde mich vielleicht davon sogar noch die letzten 2 Wochen krank. Das geht natürlich nicht, wenn man aus der Rolle als Franchise-Nehmer heraus möchte, dann muss man sich erstmal einige Monate auf die Suche begeben nach einem Nachfolger, gerade jetzt zumindest bei so einem stationären Ladengeschäft.
Wenn jetzt Zuhörende da draußen sind und sagen, boah, ich habe jetzt total Lust auf Franchise, ich möchte jetzt mal ein Franchise-System für mich suchen, jetzt mal abgesehen davon, dein Buch zu kaufen,
Was würdest du noch empfehlen, wie man da vorgehen sollte?
Das ist eine gute Frage, weil ich es ja tatsächlich in dem Buch Schritt für Schritt beschrieben habe. Das war ja sozusagen der Versuch, es mal zu sortieren, weil ja das erste Franchise-Buch einfach nur eine Geschichte war, leicht runterzulesen, einfach nur, was mir passiert ist, ohne dass ich da jetzt wirklich Wertungen vorgenommen habe. Und das zweite, die sieben Irrtümer, war ja im Grunde auch ein Stück weit, war zwar schon Sachbuchwissen, aber eben auch keine Anleitung, sondern eben auch erstmal allgemein, um das Ganze zu verstehen. Deswegen habe ich ja bewusst jetzt mal mich für einen Leitfaden entschieden, was eigentlich nicht meine Art ist, weil ich mag das Freie so ein bisschen lieber, dass jeder so seine eigenen Schlussfolgerungen zieht und jeder schaut, dass es für ihn am besten passt. Und es waren jetzt eher so ein bisschen auch die Beratungen aus der Marketing-Schiene, die mich mal in die Richtung gebracht haben. Werd doch mal konkreter, mach es wirklich Punkt für Punkt. Ist eigentlich nicht meine Art.
Ich mag es eigentlich. Es gibt ja auch ganz viel Checklistenmaterial dazu.
Richtig, habe ich tatsächlich mal mich zu durchgerungen, das zu machen. Ich glaube auch, dass es für viele hilfreich ist. Aber deswegen ist die Frage auch so schwer zu beantworten, weil ich es da ja schon mal Schritt für Schritt
durchgegangen. Aber wenn du so im Schnelldurchlauf, oder womit sollte man jetzt als erstes anfangen, wenn man Bock hat, Franchising könnte was für mich sein?
Kritisch hinterfragen, ob diese Feststellung tatsächlich zutreffend ist. Also sprich, ob man diese Unternehmerpersönlichkeit wirklich ist oder ob man irgendeine Illusion, irgendein Zerrbild, ein Traum eigentlich nur hat und sich das vorstellt, wie schön das ist, dass man der bessere Chef ist und viel besser als der eigene, weil man auch irgendwann merkt, das Leben, ich habe es ja vorhin schon mal angesprochen, als Arbeitgeber ist eben auch nicht einfach. Und wenn man einfach nur sagt, ich bin dann viel besser, ich gebe meinen Mitarbeitern immer frei, wenn sie fragen. Und für mich ist das gar kein Problem, wenn man so eine Traumwelt möglicherweise hat und einfach nur der bessere Chef sein will oder sagt, das muss schön sein, in meinem eigenen Laden zu stehen. Ich mag zwar die Zahlen eigentlich nicht so, aber das findet sich schon. Ach, das macht doch der Steuerberater. Wenn man solche Einstellungen hat, dann ist man da möglicherweise nicht die beste Besetzung. Und deswegen glaube ich, dass das kritische Hinterfragen der eigenen Person ein erster wichtiger Schritt sein kann. Natürlich muss man auch dann das passende System suchen. In welcher Reihenfolge man das macht, hängt sicherlich auch davon ab, was einem mehr Spaß macht. Ist jetzt auch nicht schlimm, wenn man nach einem passenden System sucht und dann vielleicht erst merkt, dass es doch nichts für einen ist. Hat man ja trotzdem Spaß vielleicht an der Suche gehabt und hat sich ein bisschen besser informiert. Wenn man das jetzt als Last betrachtet, könnte man auch sagen, sollte man vielleicht erst in die Selbstreflexion, dann spart man sich die Suche.
Ja, manchmal hilft ja die Suche dann tatsächlich auch bei der Selbstreflexion. Wenn man dann mit Franchise-Gebern spricht, mit Franchise-Nehmern spricht, vielleicht stellt man dann ja fest, boah, nee, eigentlich doch nicht so richtig meins, was ich mir so gedacht habe. Finde ich eine sehr, sehr schöne Antwort. Es gibt jetzt noch zwei Kategorien in diesem Podcast. Eine Kategorie nennt sich Freestyle, andere Props. Props auch mal gleich. Freestyle. Da geht es einfach nur darum, ich stelle dir eine Frage und dann sagst du einfach nur ganz kurz, was dir spontan dazu einfällt. Wie würdest du ganz persönlich für dich unternehmerische Freiheit beschreiben?
Erfüllung.
Okay, sehr schön. Vertrittst du die These, dass man als Unternehmer, Unternehmerin auch immer ein bisschen Glück braucht?
Ja, unbedingt.
Okay.
Soll ich es so begründen?
Wenn du magst, sehr gerne.
Ja, ich denke, man kann den Zufall nicht außen vor lassen. Und ich gestehe mir auch das selber ein, dass man natürlich im Nachhinein immer gerne, wenn man erfolgreich bei etwas war, das nur auf seine Kompetenzen zurückführt. Das liegt, glaube ich, in der Natur des Menschen. Aber ich bin, glaube ich, auch durchaus einige Risiken eingegangen, die auch anders hätten ausgehen können. Und das muss man ein Stück weit auch anerkennen und da vielleicht auch mal dankbar für sein.
Ja, was würdest du sagen, ist die wichtigste Eigenschaft? Es gibt ganz viele Eigenschaften, aber wenn du dich jetzt auf eine festlegen musst, die man als Gründer, Gründerin mitbringen sollte?
Eine einzige. Flexibilität im Denken.
Sehr schön. Hast du spontan, also du hast ja schon viel auch über Dinge gesprochen, die nicht so funktioniert haben, hast du so einen Lieblingsscheitermoment, also wo etwas passiert ist, wo du im ersten Moment gedacht hast, boah, dass das jetzt passiert ist, ist aber richtig scheiße, Aber im Nachhinein hat sich herausgestellt, nur weil das passiert ist, ist etwas sehr Schönes daraus entsprungen.
Davon habe ich ganz viele.
Ja, magst du einen teilen, der dir als erstes einfällt?
Als mir das erste Mal ein Team fast komplett zusammengebrochen ist und ich wirklich sehr, sehr viel selbst das Ganze am Laufen halten musste und ich dadurch aber auch mit dem Team, was übrig geblieben ist, in einer Art und Weise zusammengeschweißt wurde, die sonst nicht möglich gewesen wäre. Abgesehen mal davon, dass ich in dem Monat unglaublich viel verdient habe, was natürlich immer das leidvolle Resultat, man wundert sich, das klingt irgendwie, das ist doch schön, hast viel verdient, aber natürlich, wenn einem so ein Team wegbricht und man dann quasi mehr oder weniger von morgens bis abends die Arbeit selber macht, hat man natürlich einen unfassbar niedrigen Personaleinsatz und wird dann, auch wenn man im Grunde dem Tode näher ist als dem Leben, mit einem hervorragenden Betriebsergebnis belohnt am Ende des Monats. Aber das war definitiv so ein Moment, also wo dann das neue Team, was daraus entstanden ist, einfach viel, viel besser war und auch ich gezwungen war, meine eigenen Kompetenzen in viel kürzerer Zeit zu erweitern und aufzubauen.
Ja, sehr schön. Resoniere ich total mit. Du hast ja vorhin auch so schön beschrieben, dass du so unterschätzt hast, was es immer so für wiederkehrende Aufgaben gibt. Du hast das ja auch mit dem Teambuilding schon genannt. Und das ist auch ein Punkt, den ich so maßlos unterschätzt habe und der mich auch echt zur Verzweiflung gebracht hat. Weil dann hat man dieses für den Moment coole Team. Und dann ist ja völlig klar, die eine geht zum Studieren weg, der andere, keine Ahnung, heiratet oder was auch immer. Und ich habe gemerkt, eine Zeit lang, ich habe das immer persönlich genommen, wenn mich Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen verlassen haben. Ich dachte, das kann doch nicht sein. Weil ich wollte auch, du hast ja gerade einen so beschrieben, ne, wenn man sich jetzt überlegt, möchte man selbstständig sein, ich wollte auch immer so dieser coole Chef sein. Ne, hatte ich immer so als Bild. Und dann dachte ich immer, das kann doch nicht sein, dass man jetzt hier mich hier verlässt und hier hängen lässt. Aber das, also Thema Mitarbeiter, das fand ich auch immer schwierig.
Ich glaube, das ist für alle schwierig. Man überschätzt sich da manchmal. Man ist eben nur im Leben eines möglicherweise, vielleicht sogar nur eine Aushilfe, ist man eben tatsächlich nur eine unwichtige Station. Und man spielt kaum eine Rolle. Also viel weniger, als man
selber denkt,
selber einreden möchte.
Ja. Aber ich muss an der Stelle auch nochmal sagen, weil das jetzt so kritisch kam, ich hatte wirklich so fantastische Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, habe ich da auch kennengelernt auf dem ganzen Weg. Also das gab es auf jeden Fall auch. Jetzt kommt mal eine Fee vorbei und sagt, Niklas, bis an dein Lebensende kannst du eine Superkraft haben, die ich dir gebe. Welche Superkraft hättest du gerne?
Das ist eine fiese Frage. Eine Superkraft. Vielleicht in die Zukunft schauen?
Ja, man möchte das gerne.
Ich glaube, das würde... Na gut, das ist definitiv eine Superkraft. Also es würde sehr, sehr viel erleichtern. Ich könnte jetzt auch romantisch werden und sagen, ich kann mir meine Traumfrau aussuchen mit dem Zauberstab. Dann, wenn ein Engel diesen Wunsch erfüllt, oder was war das, eine Fee?
Nee, eine Fee.
Wenn eine Fee diesen Wunsch erfüllt, ja, wie auch immer. Aber ich glaube, wenn man in die Zukunft gucken könnte, dann macht man ja auch nichts mehr falsch. Also im Grunde, dann konzentriert man sich von Anfang an auf die richtigen Dinge. Und ich erwähne jetzt mal bewusst nicht so alberne Ideen, wie dass man dann natürlich auch die Lottozahlen kennen würde.
Ja. Sehr gut. So, die letzte Kategorie Props heißt Props, da habe ich dich leider nicht drauf vorbereitet. Wollen wir mal gucken, ob dir da was spontan einfällt. Und zwar hier geht es darum, Props zu verteilen. Und zwar einmal ein Buch, was du empfehlen möchtest, was dich irgendwie selber besonders inspiriert oder motiviert hat, und einen Song, falls du musikaffin bist, weiß ich jetzt nicht. Ansonsten kannst du auch einen Podcast oder Film nehmen.
Ein Buch, da würde ich Bodo Schäfers Die Gesetze der Gewinner empfehlen. Aus meiner Sicht zeitlos. Mir hat es damals geholfen. Würde auch fast sagen, dass es mich ein Stück weit auch zur Selbstständigkeit nicht gebracht, aber zumindest begleitet hat.
Mhm.
Und ansonsten ein Song. Schwierig, Songs sind immer sehr vielschichtig. Sonst nehme ich vielleicht lieber einen Film, soll ich mal, ich nehme vielleicht mal was, dann wirklich aber wahrscheinlich alt, wenn ich jetzt Forrest Gump zum Beispiel nehme.
Aber Love, Forrest, Love.
Ja, ja, nein, ich finde tatsächlich, ja, das zeigt eigentlich ganz gut, wie man doch durch, ja, wie welche Rolle Disziplin vor allem auch hat. Ich glaube, das ist vielen gar nicht bewusst, aber für mich war das immer ein Film auch über Disziplin. Natürlich auch über viele, viele andere Themen. Ein Stück weit eben auch ein Antikriegsfilm und ein trauriger Film und auf tausenden Ebenen gesellschaftskritisch, aber doch eben auch durchaus die Darstellung einer eisernen Disziplin, die man, glaube ich, als Selbstständiger an vielen Punkten, wo man am Verzweifeln ist, dringend gebrauchen kann.
Yes, vielen Dank. Ich danke dir recht herzlich für das Gespräch. Möchtest du noch irgendwas teilen in die Podcast-Community, was dir am Herzen liegt?
Was mir am Herzen liegt? Höchstens, dass Teilen wichtig ist.
Sehr schön.
Die Natur der Liebe ist es zu teilen.
Sehr schön. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit deinen beiden neuen Büchern, dass dein Wunsch in Erfüllung geht, du wieder auf die Bestsellerliste kommst.
Das hoffe ich auch.
Und würde mich freuen, wenn wir uns nochmal hören. Zu gegebener Zeit.
Vielen Dank.
Gerne. Ciao, ciao.
Tschüss.
Unternehmer Jam Session.